Organisationen haben immer ihre eigene Logik. Entscheidungen werden oft getroffen vordergründig aufgrund von Daten, aber die Daten, die spiegeln halt die Wirklichkeit nicht wider. Und ich war derjenige, der das irgendwie ans Licht gebracht hat. Das war nicht gut für meine Karriere in dem Moment, aber es hat, sag ich mal, erhebliche Auswirkungen gehabt. Man kann es dann und nachlesen auch in diesem Artikel in der Fachpresse. Long story short, das ganze Projekt war über 10 Jahre nicht erfolgreich. Man hat 2,7 Milliarden Euro Entwicklungskosten verbrannt.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Mein Name ist Semir Fersadi, Ihr Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling und Podcast-Host. Und heute in meiner 87. Ausgabe begrüße ich einen Gast, der eine Reise hinter sich hat, der sich mit Produktentwicklung beschäftigt hat und der ein Gründer ist, ein ganz frischer Gründer. Vom Alter her vielleicht, weil das die unsere Hörer ja nicht sehen, ist er vielleicht nicht mehr ganz der Jüngste, aber er hat viel zu erzählen. Und ich spreche hier im Podcast mit Menschen, die Organisationen von innen kennen und dort, wo auch die Entscheidungen ihre Wirkung entfalten und wo auch Entscheidungen auch ausbleiben. Und meine Perspektive als Interim CFO, ich komme immer dann, wenn es die Zeit knapp wird und die Liquidität zählt, darüber reden wir heute auch. Und wir reden auch, wie Handlungsfähigkeit wiederhergestellt werden muss. Herzlich willkommen, Steffen Klewitz. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit.
Der Steffen und ich, wir haben uns auf ein gepflegtes Du verständigt. Steffen ist Physiker, war früher bei SAP, ist ehemaliger CEO oder CTO oder aber Leiter Produktentwicklung im Deep Tech-Umfeld und ist heute Gründer von Ewigbyte. Und direkt einmal nachgefragt, warum treffen kluge Organisationen Entscheidungen, von denen sie wissen, dass sie später sie korrigieren müssen, Steffen?
Gut, das ist natürlich eine sehr tiefe Frage. Organisationen haben immer ihre eigene Logik. Entscheidungen werden oft getroffen vordergründig aufgrund von Daten, aber die Daten, die spiegeln halt die Wirklichkeit nicht wider. Große Organisationen optimieren sich um Erwartungshaltungen, Machtverhältnisse, haben Bedürfnis nach Absicherung. Und in diesem Gemengelage, insbesondere dann, wenn viele Menschen zusammenarbeiten, ist die Entscheidung immer ein Kompromiss und dient vordergründig erstmal der politischen Wahrheitsfindung. Und dann kommen Entscheidungen raus, die man vielleicht hinterher mit einer guten Analyse, die vielleicht dann hinterfragen kann.
Du entscheidest montags rechts rum und dann am Freitag entscheidest du links rum. Das ist sozusagen das, was ich schon als schärfstes und kürzestes Momentum mal erlebt habe. Aber jetzt nochmal auf die, grundsätzlich so das Thema Entscheidung. Wie siehst du das, wenn du nochmal so genau drauf schaust, hinsichtlich Standhaftigkeit, vielleicht auch Weisheit oder blinde Fleck? Oder neigen wir zu einer Perfektion?
Da kommt es stark auf die Organisation an. Also, du weißt ja auch, dass ich beim Militär war. Also beim Militär kriegst du als militärischer Führer auch beigebracht, dass du an einer Entscheidung festhalten musst, es sei denn, die Situation ändert sich. Und das in einem schnellen Regelkreis. Das nennt man dann auch eine Entscheidung, die dann gut vorbereitet wird und auch erstmal zu einem gewissen Maß durchgezogen wird, in einer bestimmten Transparenz. Aber ich habe alles gesehen. Ich habe Organisationen gesehen, die sich gar nicht entscheiden konnten, wo halbgare Kompromisse rausgekommen sind. Ich habe Situationen gesehen, wo Organisationen über 2-3 Jahre Entscheidungen vorbereitet haben und dann der Inhaber mit einem Federstrich das Gegenteil entschieden hat. Es lässt sich, glaube ich, so allgemein nicht sagen. Insbesondere dann, wenn große Organisationen, wenn viel Politik im Spiel ist, wenn auch ein Strömungsabriss entsteht zwischen denen, die am Boden dieser Riesenhierarchie verstehen, was passiert, und den Entscheidern, die weit weg sind von diesen Tatsachen, da kommen die bizarrsten Sachen raus und da muss man gut darauf vorbereitet sein, dass man weiß, wo befinde ich mich gerade, wie groß ist die Organisation, wie direkt ist der Einfluss derjenigen, die die Details kennen, auf die Entscheidung und wie groß ist die Politik.
Du warst ja lange Zeit bei der Bundeswehr, warst dort Oberstleutnant. Wenn du jetzt da nochmal zurückblickst auf diese Zeit, was ist da so am meisten bei dir hängen geblieben aus dieser Zeit? Ist das so auch in die Richtung Entscheidungsfindung? Entscheidungsfindung und Entscheidungs dazu stehen, oder ist es mehr so diese Struktur? Das sind ja so die Dinge, die man mit Bundeswehr und solchen Dingen in dem Umfeld da festmacht.
Definitiv. Also ich bin ja immer noch als Reservist bei der Bundeswehr tätig. Das heißt, ich bin diesem System immer noch in irgendeiner Art und Weise verbunden und ausgesetzt. Aber was ich damals mitgenommen habe als junger Mensch, ist das, was ich immer mit Frau Realität bezeichne. Mit der Realität lässt sich nicht diskutieren. Das Gelände ist so. Die Lage ist so. Und wenn man sich nicht gut darauf vorbereitet, dann funktioniert einfach das, was man sich vorgenommen hat, nicht. Es lässt sich auch nicht wegdiskutieren, dass es nachts kalt ist. Und wenn man vergessen hat, die richtige Ausrüstung mitzunehmen, dann wird man frieren. Punkt. Und dieser brutale Realitätsbezug, das ist das, was mich in der Zeit geprägt hat. Und auch mein Denken geschult hat in einer Art und Weise, mich auf eine Realität so vorzubereiten, dass ich mir eben nicht in die Tasche lüge und sage, das wird schon und das ist schon und ach was, haben wir schon immer anders gemacht, sondern wirklich mit wachem Verstand und mit aufmerksamem Blick die Situation zu beurteilen, die Möglichkeiten des Handelns abzuwägen und dann einen schlauen Entschluss zu fassen. Aber auch die Flexibilität zu haben, wenn man sieht, dass man eine falsche Annahme gemacht hat, möglichst schnell der Lage entsprechend zu handeln. Und das ist durchaus was, was man als Wert mitnehmen kann aus der Offiziersausbildung, dass man diese Lagebeurteilung, den Herbeiführen eines Entschlusses, später auch, sage ich mal, in der Strategieentwicklung gut gebrauchen kann, was ich bei BCG zum Beispiel wirklich gut einsetzen konnte.
Gab es dann in dieser Zeit, aus dieser Zeit heraus, auch irgendwie mal eine Situation, wo du geglaubt hast, dass du alles richtig verstanden oder auch entschieden hast und dann am Ende doch irgendwie sich rausgestellt, das war doch alles nicht so ganz so korrekt oder vielleicht hast auch vielleicht verloren in der Situation. Gab es da mal so einen Moment?
Ja gut, wenn es Richtung Stabsarbeit geht, kommst du natürlich dann auch wieder genau dahin, wo du in einem Corporate bist. Du hast ein riesen komplexes System, du kriegst ein Projekt und machst Annahmen, weil du einfach gar nicht alle Informationen hast, um die Situation zu beurteilen. Und wenn dann eine dieser Annahmen schräg ist, dann kann es schon mal sein, dass dann die Realität für Situationen sorgt, wo du extrem alt aussiehst. Das passiert.
Jetzt haben wir ja gerade ziemlich unsichere Zeiten. Wie gehst du mit Unsicherheiten um? Oder gab es vielleicht auch mal eine Situation, wo es dann vielleicht bis zu einem Kontrollverlust kam?
Mittelstand ist ein spezielles Thema. Mittelstand hängt halt sehr, sehr stark auch an meistens den Familien, die das Unternehmen führen und an der Idee des Gründers. Und da gibt es zwei Sachen dazu zu sagen. Ich verstehe inzwischen in meiner weiteren Entwicklung Unsicherheit immer als Chance. Denn wenn die Zeiten unsicher sind, bauen die einen Windmühlen. Also wenn der Sturm kommt, bauen die einen Windmühlen und die anderen Wände. Und diejenigen, die verstehen, dass Unsicherheit, eine Krise mit Veränderungen einhergeht und erfolgreich sind, sind die, die die Windmühlen bauen. Das heißt, die die Krise am Schopf packen und sagen, was kann ich denn daraus machen? Meine Erfahrung im Mittelstand ist aber leider so, dass ein mittelständisches Unternehmen sehr, sehr stark verhaftet ist mit der ursprünglichen Idee, die auch in einer gewissen Tiefe ausgebaut hat und sehr erfolgreich meistens in einer Nische zur Weltmarktführerschaft gebracht hat, aber dann eben nicht mehr die Flexibilität hat, ein sogenanntes Pivot zu machen, um zu sagen, okay, wenn jetzt die Situation sich ändert, was können wir denn machen? Da gibt es Ausnahmen, da gibt es Familien, die extrem erfolgreich sind, weil sie sagen, wir gründen jetzt ein neues Geschäftsfeld. Aber auch das schafft nur letzten Endes der Eigentümer, der ins Risiko gehen darf in diesen Strukturen. Das ist meistens sehr erfolgreich. Das kann aus der Organisation eines mittelständischen Unternehmens nie erfolgen, weil das Thema Risiko unterhalb der Führungsebene eigentlich nicht gewollt ist.
Du bist ja dann aus der Bundeswehr heraus dann in die Physik, in der Physik gelandet. Siehst überhaupt nicht so aus wie ein Physiker. Steffen, das muss ich dich wirklich mal fragen.
Ich habe das karierte Hemd vergessen.
Ganz genau.
Und ich schaue nicht nur auf meine Schuhe.
Ja, ich würde jetzt gerne wissen, wie kommst du zum Thema Physik? Also für mich, also ganz ehrlich, ich habe Physik in der Schule abgewählt und war froh, dass ich es nicht mehr hatte. Mach einen Werbeslogan für Physik, bitte.
Physik ist viel einfacher als Deutsch, weil die Ergebnisse sind immer die gleichen. Und es gibt keine Diskussion mit dem Lehrer, ob das richtig ist oder nicht. Warum ich im Fach Deutsch und in den Geisteswissenschaften immer verzweifelt bin, ich habe mir große Mühe gegeben, habe es genauso gemacht wie beim letzten Mal und dann war es auf einmal ganz anders. Und deswegen habe ich Mathematik und Physik sehr geliebt, weil die Ergebnisse waren entweder richtig oder falsch. Und deswegen ist es auch viel einfacher, Physik zu machen, als, sag ich mal, einen Roman zu schreiben und dann darüber zu diskutieren, ob der jetzt gut, schlecht, mittelmäßig oder hervorragend ist.
Absolut, unterstreiche ich absolut, weil es gibt dann in den beiden Fächern, die du nanntest, dann nur eine Wahrheit. Und in allen anderen, so nehme ich es halt wahr auch, gibt es immer relative Wahrheiten und gefühlte Wahrheiten. Also niemand weiß es so ganz genau. Aber deswegen, also okay. Sehr gute Erklärung, Steffen. Und jetzt kommen wir wieder zurück von der Mathe und Physik, der Zeit von der Bundeswehr, zu deiner ersten Station. SAP. Da saßt du dann als VP, Vice President Strategy Finance Global Procurement Office, oft genug bei den Vorstandsentscheidungen mit am Tische. Wer wusste, dass es falsch war? Und warum wurde sie trotzdem getroffen, die Entscheidung bei SAP? Damals in deinem Umfeld, in einem großen Unternehmen. Kannst du da nochmal einen Blick zurückwerfen?
Absolut. Wobei ich ein bisschen ausholen muss, nach der Physik war erst Boston Consulting. Da habe ich mein Denken nochmal komplett um 90 Grad gedreht. In der Physik habe ich ja sehr stark mit der Mutter Natur, der zweiten wichtigen Frau in meinem Leben, zu tun gehabt, die auch wenig mit sich zu diskutieren lässt, die aber dein Denken komplett umbaut, weil du, wenn du mit Quantenphysik arbeitest, einfach wirklich Denkstrukturen aufbauen musst, die du schärfen kannst an diesem Modell, die du in dieser wahrgenommenen Welt nicht findest. Und dann ausgerüstet mit dem Werkzeugkasten bin ich dann eben als Berater bei Boston Consulting das erste Mal in die Wirtschaft gekommen und danach tatsächlich auch in ein großes Industrieunternehmen der SAP. Dort habe ich angefangen im Vertrieb, war relativ schnell bei Corporate Strategy und natürlich dann eben auch bei den wichtigen strategischen Entscheidungen drin und konnte meinen Werkzeugkasten, mathematisches Modeling, Berater-Skills voll einsetzen und habe dann genau das, was du schilderst, erlebt. Dann wurden große Entscheidungen vorbereitet und ich war mittendrin im Gewühl und habe mich dann auch gewundert, was für eine Dynamik da entsteht, wenn dann doch große Organisationen, wo man dann doch auch nach oben sehr intransparent, wenn man in so einer Mittelschicht schwimmt, nicht weiß, was dort die Entscheider treibt. Dann liegt man sehr schnell falsch, weil man auch mit falschen Informationen gefüttert wird. Und eigentlich ist man eher Teil in einem Mahlstrom, als dass man den Strom wirklich beeinflusst.
Wahrscheinlich gibt es halt den einen oder anderen, der das auch in seinem Unternehmen so erlebt, dass quasi das irgendwie so gefühlt, irgendwie ist man nur eine Nummer in einem großen funktionierenden Werk und am Ende des Tages kannst du eigentlich als kleiner, in Anführungsstrichen, kleiner Mitarbeiter da gar nicht viel groß bewegen. Da mal nochmal nachgefragt, wurde es eigentlich mal ausgesprochen, dass jemand mal gesagt hat, also die Daten sind faktisch falsch?
Also, muss ich ein bisschen ausholen. Alles, was ich jetzt erzähle, ist aber auch veröffentlicht. Insofern verrate ich jetzt keine Betriebsgeheimnisse, lässt sich im Handelsblatt nachlesen. Die Story, in die ich da reingeraten bin, war praktisch das R4, also die Version nach dem R3, wo man das erste Mal ein ERP in der Cloud bauen wollte. Das ist ein Projekt, das schon 4 Jahre, bevor ich bei SAP angefangen habe, losgetreten war. Ich bin dann derjenige gewesen, der das vorher angezündet hat, weil ich hatte die Aufgabe, das Pricing für dieses Produkt zu machen. Und wenn du Pricing machst, musst du dir auch irgendwann mal die Kosten anschauen. Und idealerweise sind die niedriger als der Preis, den du im Markt erzielen kannst. Jetzt war es dummerweise an der Stelle umgekehrt. Und ich war derjenige, der das irgendwie ans Licht gebracht hat. Das war nicht gut für meine Karriere in dem Moment. Aber es hat, sag ich mal, erhebliche Auswirkungen gehabt. Man kann es dann und nachlesen auch in diesem Artikel in der Fachpresse. Long story short, das ganze Projekt war über 10 Jahre nicht erfolgreich. Man hat 2,7 Milliarden Euro Entwicklungskosten verbrannt. Das ging hin bis Absetzen von Vorständen. Und eine Geschichte, wo das eigentlich einen eigenen Podcast rechtfertigt, wenn man sieht, was da alles schiefgegangen ist. Und da kommt alles zusammen, was du vorhin angesprochen hast. Entscheidungen, die über Jahre vorbereitet wurden, der Markt, der sich in der Mittlerweile völlig verändert hatte, wo man von Hosted Solutions Richtung Multi-Tenant-Systeme gegangen ist im Markt, wo das System nicht mehr genug Zeit hatte, dem nachzufolgen, falsche Architekturentscheidungen, falsche Kostenentscheidungen und das Größte war dann zu sehen, dass Entscheider, die aus einer Zeit kommen, wo Software gebaut wurde, wo Kosten ja pro ausgebrachtes Stück Software keine Rolle spielen. Sich dann in einen Markt trauen, Software as a Service, wo natürlich jedes ausgebrachte Stück Service Kosten verursacht und das nicht vermittelbar war. Das war letztendlich die Krux, an dem die ganze Sache gescheitert ist. Das ganze Projekt und die SAP immer noch, sag ich mal, letzten Endes davon einen schweren Seegang genommen hat, bevor das Cloud-Thema wirklich verstanden wurde. Das war spannend zu sehen. Und das bringt uns eigentlich zu dem Thema zurück, was du vorhin angesprochen hast, wo ich dann so ein bisschen auch verzweifelt war, der sein Denken an Frau Realität, am Militär oder an Mutter Natur in der Physik geschult habe, wo ich sage, das kann doch gar nicht sein, dass so viele intelligente Menschen, da waren ja auch wirklich Talente beschäftigt, dass sie in der Summe dieser Schwarm, der dort entstanden ist, sowas von fehlgeleitet war, dass er eben nicht erfolgreich war und junge Unternehmen wie in Salesforce.com so ein Unternehmen einfach wirklich links überholt hat.
Ist dann wirklich ernüchternd, weil irgendwie fragst du dich dann auch, wenn du vor allen Dingen so einen Projektverlauf hast, dass da keiner mal zwischendurch den Mumm hat, mal zu sagen, jetzt ist mal wirklich Vollbremsung und alles wieder auf Null oder zumindest auf halb Null, damit wir irgendwie wieder die richtig auf Kurs kommen, sondern man fährt einfach quasi sehenden Auges in den Abgrund.
Naja gut, es gibt schon welche, die sagen, hallo, da stimmt was nicht. Aber entweder geht es denen dann so wie mir, man wird schnell in die Schublade gepackt, dann wie konntest du? Du hast das ganze Projekt gefährdet. Oder man muss sich das gut überlegen, weil man reißt ja dann einige Leute karrieretechnisch in den Abgrund, die dann gedacht haben, naja, das wird schon werden, das kriegen wir schon hin, auch in der Mangelung von Informationen. Oder trotz besseren Wissens versuchen, Sachen zuzukitten. Und wenn man dann als Führungskraft der Ebene 2 vielleicht das hochbringt, dann ist man vielleicht selber weg, weil man auch Teil des Systems ist. Das ist hochriskant. Und dann sind wir in einer Situation, wo auch im politischen System, wenn die kippen, jeder sich fragen muss, wie viel Risiko gehe ich für meine eigene Person ein, um hier Widerstand zu leisten, oder gehe ich einfach mit und es wird schon werden und kriegen das schon irgendwie hin.
Da hast du wahrscheinlich auch irgendwann mal dein Glauben in die Menschheit verloren, oder? Irgendwie während dieser Zeit.
Also in der Tat, aber das hat einen anderen Aspekt, weil in so einem System sehr viel Opportunisten nach oben gespült werden, sehr viel Selbstdarsteller. Und über 30 Jahre in einem Konzern, der stark gewachsen ist, bildet sich auf Level 1 und 2 eine klebrige Lehmschicht von Günstlingen, von Leuten, die eher Hofstaat halten und nach unten entweder ein brutales Terrorsystem ausüben oder mit Lug und Trug sich auf dieser Position halten. Und dann hast du genau diese Mischung, die dazu führt, dass so ein System nicht mehr durchgängig ist für Ideen. Es ging da so Comics rum von Dilbert, wo der Projektleiter, also der Programmierer gesagt hat, das wird nicht funktionieren, das System geht technisch nicht. Dann hat der Projektleiter schon gesagt, maximal orange, das ist nicht rot. Und dann der VP hat gesagt, das können wir auf keinen Fall auf orange stellen, das ist maximal gelb. Und der Vorstand hat nur grüne Projekte präsentiert bekommen. Das ging durch die Belegschaft. Und jeder hat gesagt, ja, genau so ist es.
Also es ist wirklich unsäglich. Ich glaube auch, jeder muss, glaube ich, also ich weiß nicht, ob man so eine Erfahrung machen muss. Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber wenn du sie gemacht hast, dann weißt du auch ganz genau in Zukunft, was du nicht mehr haben willst. Ne? Jetzt möchte ich ganz gerne den Schwenk von SAP rüber zu GLG. Du bist ja dann irgendwann, hast du dieses System verlassen und bist zur GLG Informationssymmetrie gegangen.
Expertennetzwerke.
Genau, zu einem Expertennetzwerk, genau. Und du hast sozusagen Expertenwissen verkauft. Das musst du jetzt mal erklären. Was ist denn das?
Ja, also
wie müssen wir das vorstellen?
GLG war jetzt erstmal ein Scale-Up, also raus aus dem Konzern hin zu einem Scale-Up. Ich hatte die Aufgabe, den Vertrieb in Deutschland aufzubauen. Auch das ist eine interessante Erfahrung, weil die Amerikaner mit ihrem Vertriebsansatz in Europa nicht erfolgreich waren und mich gebeten haben, das zu fixen. Ein Expertennetzwerk ist ein Netzwerk aus Experten, einer großen Datenbank, die genutzt wird von Leuten, die diesen Experten zu bestimmten Themen befragen. Also Informationen kreieren aus dem Gespräch mit einem Experten zu einer bestimmten Fragestellung. Das können Investoren sein, das können auch Corporates sein zu technischen Fragestellungen, auch zu Investmentfragestellungen, M&A, aber auch die Berater. Die Beraterindustrie hat sich, seitdem ich Boston Consulting verlassen hatte, sehr stark gedreht. Früher haben das die Associates ausgepackt. Heute bucht man eben am Anfang eines Projekts 10 Experten zu einem bestimmten Thema. Das können extrem sofistizierte Themen sein, wie Unterwasserkabelnetze oder Infrastrukturmaßnahmen oder wie funktioniert der Markt für Overgarments auf Ölplattformen. Was sind die technischen Vorteile von diesem oder jenem Wettbewerber? Wie funktioniert der Sales? Also Wissen, das einer kleinen Gruppe von Menschen zugänglich ist, das auch compliant weitergegeben werden darf. Und das ist natürlich eine große Trick in dem Geschäft, dass man eben kein Insiderwissen weitergibt und dass der Anbieter dieses Expertennetzwerk den Empfänger und den Sender auch davor schützt, dass vertrauliche Informationen ausgetauscht werden. Aber der Mehrwert besteht darin, dass GLG und andere eben Zugang haben zu extrem kleinen Gruppen von Personen, die öffentliches Wissen haben und diese Personen lokalisieren und dann einem Investor natürlich einen Vorteil geben, weil sie den Markt schon verstehen, ohne dass sie 10 Jahre lang Reports lesen müssen, die alle veraltet sind.
Und ich meine, warst du da nur im Sales unterwegs?
Genau, ich habe wirklich hart Vertrieb aufgebaut. Ich habe das Sales Office in Deutschland für Corporate und dann schließlich auch Financial Services und Consulting aufgebaut. Und die Organisation von 1 auf 50 gefahren.
Und jetzt muss ich dann nochmal quasi aus dem SAP-Topf, was wir gerade hatten, hier was reinspielen lassen. Und zwar, wir haben ja da gesehen, also das mit den Zahlen war in dieser Struktur, in diesem System nicht immer so, dass da hatte man es mit der Wahrheit vielleicht nicht immer so ganz genau. Jetzt haben wir hier, ist aber eher mit dem klassischen Fall zu tun, dass du sagst, hier Expertenwissen, du kannst es quasi einkaufen. Da stellt sich ja dann natürlich die Frage, ab einem gewissen Punkt, ich meine, da warst du ja jetzt schon ein bisschen sensibel über deine berufliche Vergangenheit, dass du vielleicht irgendwann mal gemerkt hast, dass also die teuerste Information nicht immer die richtigste ist. Weißt du, was ich meine? Also dieses so, wo du gesagt hast, kann das überhaupt sein? Also nicht, dass du es immer durchstiegen hast, vielleicht fachlich, inhaltlich, aber wo du schon gemerkt hast, das kann eigentlich gar nicht sein.
Also das Thema, es kann gar nicht sein, das hat er natürlich als geschulten Berater schnell erwischt. Also so wurden ja letzten Endes auch die Berater ausgewählt, dass sie schnell mal im Kopf checken können, kann diese Information überhaupt stimmen? Das ist auch sicher was Bereicherndes in diesem Job. In dem Job GLG, das Wissen, was dort weitergegeben wurde, da ist ja der Verkäufer nicht mit drin, der macht bloß den Match. Aber der muss trotzdem gut sein. Also man muss das Thema des Kunden schon gut verstehen, dass man dann die richtigen Experten findet, die auch entsprechend testet, dass die das Wissen haben und dann den Interviewtermin ausmacht. Nichtsdestotrotz ist Information natürlich schon teuer. Also was man dann aber lernt, ist, dass der Business Case von richtig guter Information immer aufgeht. Es ist offensichtlich, dass Investoren, die sich bestimmte Nischenmärkte anschauen, bevor sie investieren und wirklich verstehen wollen, wie ist denn das jetzt genau mit dieser Dichtung in diesem Wasserventil? Wo ist denn jetzt wirklich der Trick? Verrat mir das doch mal. Und dann kommt raus, es liegt an der Montage. Es geht viel einfacher, weil der es macht, kann sagen, so und so. Und dieses Stückchen Information ist für den, der es weiß, fast nichts wert, weil es ist ein tägliches Geschäft, die macht es den ganzen Tag. Aber der, lass mich mal eine Milliarde investieren möchte in ein Unternehmen und sagt, wo ist der Trick? Was ist denn anders? Ich sehe, alle verkaufen Dichtungen, aber was ist jetzt in dieser Dichtung anders? Und das ist extrem wichtig, weil da sind wir wieder bei dem Thema Realität, Wahrheit und Frau Natur. Diejenigen, die diese Informationen ausgraben, die haben tatsächlich ein Asset und die ist unbezahlbar. Und Investoren gehen mit sowas anders um als ein Corporate. Ein Corporate, die hatte ich auch als Kunden, die benutzen das eher wieder für Absicherung. Also da sind dann, manchmal sind da schlaue Leute drin, die sagen, ich möchte, dass alle Projekte mindestens 2 Interviews mit externen Partnern machen, um zu validieren, dass die internen, die wir in unserer Bauchnabelschau ausgraben, auch irgendwo in der Realität sich wiederfinden. Das ist ein extrem sinnvoller Filter. Oft habe ich natürlich auch gesehen, dass man dann versucht hat, eben Entscheidungen zu rechtfertigen, indem man Experten befragt hat. Und die anderen Meinungen, die sind dann unter den Teppich gefallen und die anderen, die es bestätigt haben, wurden halt genommen. Das kann man den Kunden jetzt dann nicht verhindern. Aber das ist am Schluss die Entscheidung der Organisation, wie sie mit diesen Informationen umgeht.
Aber wenn wir jetzt nochmal draufschauen auf dieses Thema, Ja, Absicherung auf der einen Seite, wir hatten das ja schon mal gerade mal so ein bisschen gestriffen, Absicherheit auf der anderen Seite und Klarheit auf der anderen Seite. Ich bin ja dann immer so ein Fan von diesen 80-20-Situationen, wo ich mir sage, wir können nicht alles wissen. Sind wir jetzt wirklich abgesichert? Wesentlich ja. Und wir sind auch klar. Kannst du da in der auch mit diesem 80-20 was anfangen oder sagst du, wenn ich die Möglichkeit habe, dann versuche ich auch wirklich diese 100% Wahrhaftigkeit mir zu beschaffen?
Es kommt ganz stark auf die Situation an. Ich bin ein sehr großer Freund von 80-20, lieber mit 80% aufhören, als mit 100% nie fertig werden. Insbesondere in weichen Situationen, wo du Entscheidungen unter Unsicherheit treffen musst, kannst du keine ganze Sicherheit haben. Aber das ist eigentlich auch der Charme der Sache. Umgekehrt, wenn ich jetzt für die Ewigkeit die Physik der Maschine berechne und ich muss die Optik berechnen, dann kann ich nicht 80-20 machen. Meine Mutter Natur wird da erst extrem was dagegen haben. Das wird nicht funktionieren. Also da muss man schon mit, glaube ich, wachem Auge da drauf schauen und sagen, welche Situation liegt denn jetzt hier vor? Kann ich mir das erlauben, hier schnell mal auf dem Back on the Envelope eine Skizze zu machen oder muss ich es wirklich ausdiskutieren mit der Technik? Weil die Technik vergibt dir dann keinen Fehler. Aber bei weichen Sachen, ja, 80-20, logisch. Also ich meine, anders unter Unsicherheit. Aber da ist auch der Charme drin. Weil wenn ich mich zu lange festlege, verliere ich auch die Handlungsfreiheit.
Du bist ja auch Produktentwickler. Das ist ja schon so ein Thema, mit dem du dich ja auseinandergesetzt hast und auch damit intensiv dich jetzt auch in deiner jetzigen Situation und deinem jetzigen Unternehmen beschäftigst. Und ich komme ja auch immer so als Finanzer dahin, wo ich mir denke, lass uns doch erstmal das ausprobieren und ob es funktioniert. Ich gebe dir recht, Steffen. Ja, wenn es dann wirklich so ein hochkomplexes Teil ist mit Optiken, Laser, you name it, keine Ahnung, ich bin da von der Technik viel zu weit weg, da musst du in die Richtung gehen, ne? 100%. Also das ist wirklich alles absichern, nach rechts, links, ja. Aber da bin ich, also das ist ja so irgendwie so ein Interessenskonflikt, ne? Immer zwischen Geld und dem Anspruch der Technologie, ne? Irgendwie so gefühlt. Bin da so ein bisschen zweigeteilt.
Gut, das macht den Business Case noch interessant. Da ist natürlich immer noch eine Wette drin. Selbst wenn du theoretisch die Optik jetzt durchrechnest, gibt es immer wieder Effekte, die überraschen. Sonst hätte ich ja auch in der Wissenschaft keinen Erfolg gehabt. Also die Papers, die ich geschrieben habe, waren meistens basiert auf einem unexpected finding, wo man sagt, was ist denn das? Wie kann denn das sein? Und dann ist die Neugier, das ist ja ein Effekt, den verstehen wir nicht. Und da steckt am Schluss nachher dann das Interessante drin, also in der Wissenschaft. Das weniger Interessante bei der Produktentwicklung, weil das sind vielleicht dann Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat, wo man dann eben gucken muss, wie kann man es lösen. Aber auch hier, gleiches Credo, überall ist was drin, wo man sagen kann, vielleicht können wir es woanders nutzen. Oder vielleicht machen wir es einfach anders und dann ist es sogar vielleicht noch besser. Und davon muss man, sage ich mal, den Verstand nicht aufhören lassen zu wirken, sondern dann sich eben genau mit dem Thema auseinandersetzen. Mutter Natur stellt mir hier ein Rätsel und in jedem Rätsel steckt auch irgendwie eine interessante Erkenntnis.
Das ist wirklich eine spannende Geschichte, weil nämlich dann das mich dann zum nächsten Themenkomplex führt. Die unveränderliche Datenspeicherung bei Cerabyte. Da bist du ja dann hingegangen als Produktentwickler. Ne? So. Du kamst aus dem Sales, jetzt ist natürlich die Frage nochmal ganz kurz, back to the roots in dem Moment oder?
Ja, wirklich interessant. Also, die echte Geschichte ist eigentlich die, dass ich dieses Thema in meiner Doktorarbeit in der Physik schon mal gestreift hatte. Ich habe nämlich versehentlich mit meinem Laserstrahl lauter Löcher in diese Linsen geschossen. Und in dieser Zeit kam auch die CD-ROM Writable auf den Markt und hat nicht funktioniert. Und ich habe mich damals schon gefragt, warum nehmen diese Deppen einfach Plastik statt Glas? Da könnte man die Daten viel länger halten, statt bloß 2 Wochen. Und das habe ich auch in meiner Doktorarbeit thematisiert. Und als ich noch bei GLG war, kam es eben zu einem Treffen bei Boston Consulting im Alumni Network, wo diese Idee wieder hochgekocht ist. Und das war eigentlich der Funke, an dem die Cerabyte dann aus der Taufe geholt wurde, wo ich noch im Beirat saß und dann, als Funding da war, mich entschieden habe, jetzt back to the roots. Wir machen da weiter, wo ich mit meiner Doktorarbeit aufgehört habe, weil das war das letzte Kapitel, Ausblick. Und das hat mich dann gereizt und ich bin dann auch voll in gegangen und habe tatsächlich dann auch den Prototypen und die Proof of Concept gezeigt, wie man eben Daten dauerhaft haltbar machen kann, auf keramischen Filmen damals. Und das war schon auch eine tolle Zeit, weil man dann wirklich wieder im Labor stand und mit Laser hantieren musste und den jungen Studenten zeigen konnte, wie man eine Optik richtig justiert.
Sehr stark, weil irgendwie, dann hat sich da der Kreis ja geschlossen, würde ich persönlich so ein bisschen. Ne?
Also es gibt Leute, die sagen, ich hätte einen Zickzack-Lebenslauf. Jetzt aus der Retrospektive muss ich sagen, es war absolut geradlinig, weil alles, was ich gemacht habe, brauche ich jetzt.
Ja, genau. Also das ist ja irgendwie für mich, also jetzt auch in meiner Wahrnehmung hier, gebe ich dir ganz ehrlich zurück, Feedback, also es hat alles so seine Richtigkeit gehabt. Ja?
Richtig.
Also, ja, du bist quasi bei Cerabyte quasi wieder da angekommen, wo du in der Schule schon dich mit beschäftigt und fasziniert hast. Und vor allen Dingen, wenn du sagst, entflammt in dir wieder das Feuer, ne?
Absolut. Absolut, weil dann war alles da, es war die Technik da, es war die finanzielle Aussicht da. Was nicht so toll war, relativ schnell hat sich dann rausgestellt, eine Idee ist immer nur so gut wie das Team und die Idee. Relativ schnell war klar, das Team ist doch nicht so das Team, was zusammenpasst, und das war dann auch letzten Endes das Ende dort.
Es ist halt oft in Unternehmen so, dass manche Teams nicht zusammenpassen, auch wenn ich in diese Krisensituation reinkomme, dann siehst du oft Strukturen oder beziehungsweise Menschen, die zusammen in Teams funktionieren sollen, die können gar nicht funktionieren. Sozusagen sind wir in der Realität, in der Gegenwart angekommen. Was macht Ewigbyte aus? Wofür brennst du?
Sehr gute Frage. Vor allen Dingen, ja. Also ich habe natürlich jetzt einige Schlussfolgerungen aus der Geschichte bei der Cerabyte gezogen. Und gesagt, wenn das Thema ewige Datenspeicherung eine gute Idee ist, dann ist es auch eine gute Idee außerhalb der Cerabyte. Und es ist wirklich eine gute Idee, weil es ist ein dringendes Problem, das gelöst werden muss. Aus dem Gesicht der Menschheit heraus, wir wollen unsere Daten behalten und nicht auf volatilen Datenträgern speichern, die alle 5 Jahre ersetzt werden müssen. Aber das So What für mich war, wir müssen die Technik anders machen, wir müssen einen anderen Weg gehen und vor allen Dingen brauchen wir ein anderes Team. Es war mir von Anfang an sehr wichtig, meine Mitgründer so zu finden, dass wir von Anfang an Diversität zeigen, dass wir verschiedene Charaktere zusammenbringen und dass wir das auch zelebrieren. Dass wir sagen, wir sind verschieden, wir haben verschiedene Standpunkte und aus der Unterschiedlichkeit ziehen wir letzten Endes den Nektar, um auch resilient zu sein. Kannst du dir vorstellen, ein Startup ist ein Rollercoaster. Und das hat sich jetzt schon gezeigt. Natürlich sind, wenn 3 so unterschiedliche Charaktere wie meine Co-Founder und ich an Themen arbeiten, die Meinungen teilweise sehr divergent. Aber jeder weiß, dass das das Setting ist. Und wir kommen dann auf sehr kluge Lösungen, die wir nie bekommen hätten, wenn wir homogene Ingenieure, sag ich mal, gewesen wären. Alle männlich. Ich habe eine Dame im Team, die ist promovierte Psychologin in der Verhaltensforschung und der Entscheidungstheorie. Ich habe mit dem Phil einen Ingenieur, der aus der Elektrotechnik kommt, auch eine Business-Karriere hinter sich gebracht hat. Also, und letzten Endes hilft uns noch ein Jurist, der aus einer ganz anderen Ecke kommt, als Co-Founder. Und mit dem Team sind wir extrem stark aufgestellt und können dieses Problem, was ich woanders gesehen habe, eben locker abschultern und trotzdem mit einer guten Technologie den Markt aufrollen und wirklich kategorieverändernd ein Unternehmen gründen.
Darf ich fragen, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir sind nur die Gründer im Moment. Wir stellen demnächst jemanden im Sales und Business Development ein. Also wir sind wirklich ganz am Anfang.
Okay, das macht ja nichts.
Aber das macht nichts, das ist sogar klasse.
Das ist genau, weil da hast du nämlich noch grüne Wiese und kannst wirklich gestalten. Aber was ich total spannend finde, Steffen, wenn du willst, würde da ganz gerne noch mal ganz kurz reingucken. Ihr seid ja von der Zusammensetzung ja nicht nur männlich-weiblich, ja, das ist immer das eine. Aber das zweite ist, ihr habt quasi eine Zusammensetzung irgendwie gefunden. Und das finde ich besonders interessant, dass du sagst, heute jetzt schon, ihr seid quasi, ihr kommt jetzt zu Ergebnissen, zu denen wärt ihr nie gekommen, wenn ihr nur Ingenieure gewesen wärt. Und diesen Satz kriegst du ja nur, wenn du irgendwo in der Historie einmal Situationen erlebt hattest, wo genau das passiert ist, nämlich dass alle Ingenieure hier da sitzen, und dann auf eine Linie, ne? Und dann am Ende, möglicherweise, dann kommen wir wieder zu diesen Entscheidungen, dann kommst du zu einer wahrscheinlich eingefärbten Entscheidung. Und so hast du auf einmal andere Aspekte dabei. Das finde ich total klasse. Wie kam das? Also hast du da, ist das eher mehr dem Zufall wiederum geschuldet oder hast du gesagt, jetzt habe ich aus meiner Historie, meiner beruflichen, so viele Leute um mich herum schon mal kennengelernt. Jetzt klingel ich da mal einfach durch und frag.
Also da gab es mehrere einschneidende Erlebnisse. Mal sehen, welche mir gerade einfallen. Also ich hatte ein Verkaufsgespräch bei GLG. Da habe ich dieses Thema Expertennetzwerk angepriesen. In einem sehr stark ingenieursgetriebenen deutschen großen Elektrokonzern. Dann kam als Antwort, ja, ich weiß gar nicht, warum wir mit Experten reden sollen. Wir sind doch die Experten. Da blieb mir dann der Mund offen stehen und ich fragte mich, ob ich mich richtig ausgedrückt hatte. Dass Innovation jenseits dessen entsteht, was man den ganzen Tag macht, nämlich. Oder aber natürlich auch ganz vor kurzem die Erfahrung eben bei der Serra-Byte, ein stark, sehr stark ingenieursdurchsetztes Team, das nur Ingenieure einstellen wollte und jeglichem Versuch auch widerstanden hat, andere Meinungen reinzubringen. Oder eben auch Kundenprojekte bei Boston Consulting, wo man dann eben auch in sehr stark ingenieursgetriebenen Organisationen gesehen hat, wie engstirnig am Schluss die ganze Sache wird und dass neue Ideen keine Chance haben.
Ja, das hat irgendwas auch mit Kultur zu tun, oder?
Das kann sein. Das hat was mit Kultur zu tun, das hat aber auch was mit Achtsamkeit zu tun. Und da sind wir wieder da, zurück bei der Bundeswehr oder beim Militär. Wenn du deinen Operationsplan vorbereitest und du bist im Gelände, dann hilft es sehr, achtsam zu sein. Wie verhält sich der Boden, wenn ich laufe? Quietscht da? Ist er nass? Sind da Äste? Sind da Drähte gespannt? Auch gerade nachts. Ich meine, gerade als Gruppenführer noch, als Unteroffizier, wo man wirklich im Gelände ist und gucken muss, wie breite ich mich da aus. Wenn du da deine Sensoren nicht ausfährst oder wenn du deine Sensoren nicht ausfährst, wenn du in ein neues Team reinkommst und sagst, wie funktioniert hier dieses Gefüge? Dann bist du verloren. Wenn du dich an Strukturen klammerst, nur an Zahlen klammerst oder an Technik, dann wirst du nichts Neues erfinden.
Fast schon das Schlusswort. Fast schon das Schlusswort, Steffen. Jetzt hätte ich dich ja sonst noch fragen wollen, was denn wirklich so das Lesson Learned war aus dieser ganzen Zeit. Aber ich glaube, es ist vielfältig und ich glaube, mit dem Satz hast du das eigentlich schon auf den Punkt gebracht, ne? Wie vielfältig das Ganze doch dann ist. Und wenn du die Lage nicht erkennst, das habe ich von Volker tatsächlich auch schon mal gehört. Mhm. Also ihr wart scheinbar auch in derselben Einheit damals.
Wir haben viel zusammen gemacht in der Uni,
ja. Ja, wir, genau. Genau, ja, ja. Und der ist ja genauso. Die Lage ist eindeutig, ne? Erstmal die Lage checken und dann natürlich erstmal eindeutig definieren. Jetzt würde ich aber schon noch mal kurz auf EvicByte und das, was so die Zukunft bringen soll, will ich jetzt schon noch mal eins, das interessiert mich jetzt persönlich, weil meine Themen sind ja immer, ich komme, unterstütze, behebe vielleicht das ein oder andere Thema und nach 6 bis 12 Monaten ist das Thema durch und erledigt und dann gehe ich. Das ist so der Job, den ich habe, ne? Das sind alles Projekte. Das, was du jetzt vor dir Brust hast, mit all dem Wissen, mit all den ganzen guten Voraussetzungen für ein Durchstarten, wie sieht die Roadmap für die nächsten 5, 10 Jahre aus? Magst du uns da nochmal für die EvicByte so eine kleine Vision mit auf den Weg geben?
Leider ist die Vision nicht klein, leider ist sie sehr groß. Wir wollen die Art und Weise verändern, wie die Menschheit Daten speichert, und zwar kalte Daten, also Ablage. Man unterscheidet heiße, warme und kalte Daten. Heiße Daten, die sich noch ständig verändern und ständig gebraucht werden, und kalte Daten sind Daten, die in die Ablage kommen. Und heutzutage haben wir keine vernünftige Technologie, dieses Thema kalte Daten abzubilden. Das hat erhebliche Konsequenzen. Das hat einmal Konsequenzen, das sind politische Abhängigkeiten, die wir im Moment nicht haben wollen, nach USA und China, die wir lösen wollen, dass wir europäische Datensouveränität herstellen wollen, indem die Daten physisch unveränderbar auf Glas gespeichert bei uns lagern. Das heißt, wir wollen eine Kategorie verändern. Wir wollen nicht den nächsten inkrementellen Datenträger bauen, sondern wir wollen wirklich die Art und Weise verändern, wie kalte Daten abgelegt werden und physisch unveränderbar für lange Zeit aufbewahrt werden können, ohne dass wir ständig Energie reinstecken oder den Datenträger austauschen müssen. Das ist so ein großes Konzept. Das wird sowohl ökonomisch, aber als auch für die Menschheit einen riesen Unterschied machen. Weil was wird denn von uns übrig bleiben? Die Steintafeln sind noch da, Papyrus schon nicht mehr so. Und von unseren Magnetdatenspeichern, das ganze Wissen, was wir haben, CERN, die ESA, das Max Planck, ist alles auf Magnet gespeichert oder elektrostatisch. Im Zweifelsfall ist das alles weg. Wir sind nicht mal mehr in der Lage, Streichhölzer zu produzieren, weil wir es dann alles vergessen haben. Und das hat aber sowohl kulturell als auch technologisch einen erheblichen Impact, aber auch eben dann eben von unserer Souveränität. Unsere Freiheit hängt davon ab, was wir wissen und was wir uns merken können. Und das ganze, die ganze Hype um AI überlagert komplett das Thema Energie, was wir dafür brauchen. Das verstehen noch ein paar und machen Fusionsreaktoren. Aber dieses Dreieck schließt sich nur, wenn du das Thema Daten dazufügst. Und da brauchen wir dringend eine Lösung. Das heißt, die Vision ist, in 10 Jahren die Welt verändert zu haben. Und das staffelt sich jetzt natürlich in die klassischen Phasen Startup, Scale-up, Unternehmen. Und da sind wir dann schon gefordert, hier, und so, wie du gesagt hast, so jung sind wir auch nicht mehr, dass wir 30 Jahre warten können. Das muss jetzt schnell gehen, aber der Demand ist da, deswegen bin ich optimistisch.
Ich bin in meiner laienhaften Wahrnehmung, wenn du mal nachdenkst, wenn nur auf Bändern haben sie teilweise nur die Daten gesichert oder auf, wir haben angefangen mit den Floppies. Das war ja noch, ne, dann ging es ein bisschen weiter, dann kamen die kleinen Disketten in den Computern. Schau dir das Ganze an mit Videorekordern, VHS, das waren alles Bänder. Jetzt ist die Blu-ray da und dann ist jetzt weg, ist die Blu-ray auch weg. Mhm. Und dann so. Und gerade was du auf Speichermedien betriffst, ich habe gerade, als du gesagt hast, heiße und kalte Daten, dachte ich, wir alle haben Outlook und das Ding, da schieben wir die ganzen alten E-Mails in irgendwelche Ordner rein. Ja,
alle weg.
Genau. Ganz kaltes Zeug, ja, braucht kein Mensch, gefühlt kein Mensch mehr, aber wir wollen natürlich irgendwie vielleicht wissen, was da damals gewesen ist. Aber praktisch gesehen.
Schau dir die Bilder auf deinem Handy an. Du willst sie nicht verlieren. Aber die meisten liegen da einfach nur rum.
Richtig.
Und das gilt für alle Daten, die wir haben. Und wir reden wirklich von der Cloud. Wir reden jetzt weniger von Consumer Devices, sondern wir reden von den Datenseen, den Datenozeanen, die wir erzeugen. Wir reden von dem Jottabyte, was demnächst an Datenmenge in der Welt ist. Das ist eine 1 mit 24 Nullen. Das sind unfassbare Datenmengen. Und im großen industriellen Maßstab werden die weiterhin auf Floppy und SSD gespeichert. Und die paar auf Bänder, aber Bänder funktionieren einfach nicht. Nicht gut jedenfalls.
In meiner leidenhaften Verständnis für Technik vollkommen bei dir. Und ich dachte mir schon gerade so, wenn man auf Glas so irgendwie Daten beschreibt und so, ne? Also das ist jetzt völlig laienhaft, ja. Man muss sich ja eigentlich nur mal die Getränkekisten angucken. Die sind ja auch alle irgendwie beschriftet. Also wahrscheinlich geht es im großen Stil da auch. Und wenn ich dann so denke an an so ein Projekt, wo ich also bei einem sehr großen Technologiekonzern auch war, die haben also auch, was hat mir da einer erzählt? Du musst dir das so vorstellen, als ob wir irgendwo auf so Scheiben Atome reindrücken. So in der
Art. Wir schießen Löcher rein.
Genau,
Kleine Krater.
Kleine Krater. Also das ist wahrscheinlich auch mit einem hohen Invest verbunden, oder?
Ja, das ist sehr kapitalintensiv natürlich. Klar, wir bauen richtige Datencenter mit Hochregallagern, in denen viele 100 Tonnen Glas gelagert werden, die auch logistisch schnell wieder an die Maschine kommen, wenn man die Daten wieder braucht. Aber das ist ein Logistik- und Maschinenbauthema. Das ist eigentlich alles gelöst. Das ist nur die Frage der Finanzierung. Was wir jetzt zeigen, ist der Prototyp, dass das Verfahren prinzipiell funktioniert. Und auch kostengünstig, mit der entscheidenden Qualität und der richtigen Datengeschwindigkeit. Das ist hier der entscheidende Trick, dass die Datengeschwindigkeit sehr, sehr hoch ist. Sonst kommt man mit der Datenmenge nicht mehr zurecht. Und das kriegt man dieses Jahr hin und dann geht es weiter. Und dann wird das echte Datacenter gebaut im Sinne von Hochregallager mit vielen 100 Tonnen Glas.
Wo finde ich dieses Hochregallager? In welchem Großraum?
Das kommt darauf an, wie viel du sozusagen als Kunde bezahlst. Bezahlst du viel, ist es unterm Berg in der Mine. Da ist natürlich höchste Sicherheit. Oder es steht halt auf dem Land, da wo halt günstig Baufläche ist.
Ah, okay. Mhm. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Also ich glaube, Steffen, da hast du auf jeden Fall noch eine sehr, sehr sportliche Reise vor dir. Und ich wünsche dir, dass da unter deinem Fahrersitz ein Formel-1-Motor installiert ist, der dir gewisse Geschwindigkeit und du auf dem Fahrersitz, glaube ich, dass da sitzt ein versierter, erfahrener Mann am Fahrersitz und du hast ein Team hinter dir, das kräftig mitrudert und auch steuert. Also insofern glaube ich, das wird. Da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. Und all das, was vorher gesprochen ist, hast du ja quasi schon vorher abgeschlossen, abgerundet. Insofern bedanke ich mich ganz, ganz herzlich.
Ich danke für auch. Sehr spannendes Gespräch.